SWR 2 aktuell.
Mit folgenden Themen heute bis 6:30. Die Corona-Zahlen steigen auf einen neuen Höchstwert. Die wahrscheinliche neue Regierung verschärft deshalb die Regeln. Und der Bundespräsident appelliert eindringlich an einen Teil der Deutschen.
Wer jetzt immer noch zögert, sich impfen zu lassen, den will ich heute ganz direkt fragen, was muss eigentlich noch geschehen, um Sie zu überzeugen? Ich bitte Sie noch einmal, lassen Sie sich impfen. Es geht um Ihre Gesundheit und es geht um die Zukunft unseres Landes.
So Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Nicht erst seit der Corona-Pandemie bewegen sich einige deutsche Krankenhäuser in finanzieller Schieflage. Wir fragen im SWR2-Tagesgespräch, was muss sich da ändern? Und die EU-Außenminister bekräftigen ihren Kurs gegenüber Belarus und beschließen neue Sanktionen. Jetzt ist es kurz nach 18 Uhr. Ich bin Constanze Schirrer. Einen schönen guten Abend. 3.173 Menschen liegen derzeit auf den Intensivstationen in deutschen Krankenhäusern. Sie hängen an Schläuchen, sie sind von dutzenden piepsenden Apparaten umgeben, von astronautenähnlich verpackten Pflegern und Ärztinnen. Sie haben das Coronavirus. Apparate, Schläuche und Menschen, die diese Patienten, wenn es denen gut geht, am Leben erhalten. Wir alle sehen diese bedrückenden Bilder jeden Tag und trotzdem werden jeden Tag mehr Menschen mit einer Corona-Infektion auf die Intensivstation verlegt. Man kann irgendwie gar nicht recht begreifen, wie sich die Lage so dramatisch entwickeln konnte, wo sich doch jeder impfen lassen kann und eine Impfung doch auch in den allermeisten Fällen davor schützt, selbst an diese Schläuche zu müssen. Das Coronavirus kann wüten, weil, so die wissenschaftliche Erkenntnis, nicht genügend Menschen geimpft sind. Und dazu stößt es auch noch in ein politisches Vakuum, in dem sich die eine Regierung nicht mehr so wirklich und die andere Regierung noch nicht wirklich zuständig fühlt. Dadurch ist Zeit verloren gegangen, Zeit, um geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Jetzt hat die wahrscheinliche künftige Ampelregierung an ihren Corona-Regeln geschraubt und sie feste angezogen. Anita Fünfinger dazu.
Weil die künftige Ampelkoalition die epidemische Lage von nationaler Tragweite auslaufen lassen will, muss sie neue Gesetze schreiben, denn sonst gilt gar nichts mehr in einer Woche. Und so saßen also SPD, Grüne und FDP lange zusammen und einigten sich laut der gesundheitspolitischen Sprecherin der FDP, Christine Aschenberg-Dugnus, auf folgende Maßnahmen.
Zum Beispiel 3G am Arbeitsplatz, tägliche Kontrollen in den Alten- und Pflegeeinrichtungen auf Covid-19, 3G im öffentlichen Personennahverkehr, Homeoffice-Pflicht.
Über all dem steht ein Grundgedanke, den alle drei Parteien teilen. Es soll keinen flächendeckenden Lockdown mehr geben. Und nach den Worten von Katrin Göring-Eckardt, der Fraktionschefin der Grünen, müssen diesmal wirklich die Kinder an erster Stelle stehen.
Wir wollen, dass die Schulen offen bleiben. Auch das ist Teil dieses Gesetzes. Zum ersten Mal wird dort aufgeschrieben sein, dass der besondere Schutz von Kindern und Jugendlichen Pflicht ist bei der Umsetzung von Maßnahmen.
Vielmehr läuft es darauf hinaus, dass Ungeimpfte die Einschränkungen deutlich spüren werden. Oder wie sich der grüne Gesundheitsexperte Janosch Dahmen ausdrückt.
In einem ersten Schritt ist sicherlich Kontaktbeschränkung für Ungeimpfte das Mittel der Wahl, so wie es Baden-Württemberg beispielsweise auch auf den Weg bringt.
3G am Arbeitsplatz oder in Bus und Bahn. Das heißt, geimpft, genesen oder getestet, sonst kann man draußen bleiben. Über Details wird noch gerungen. Kniffelig ist die Regelung für 3G am Arbeitsplatz. Müssen Arbeitnehmer ihren Impfstatus offenlegen, ist das eine Frage des Datenschutzes. Und wer ohne Test und ohne Impfung in die Arbeit will, soll kein Gehalt mehr bekommen. Das fordern zumindest die Arbeitgeber. Die Pläne der Ampel gehen in die richtige Richtung. Diese Botschaft schickt am Mittag CSU-Chef Markus Söder nach Berlin. Nach Ansicht des bayerischen Ministerpräsidenten fehlt aber noch was.
Wir bräuchten dringend ein Signal dafür, Impfungen auch früher als das 12. Lebensjahr machen zu können. In vielen Ländern wird es begonnen. Wir brauchen eine Aussage für die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen.
Diese Aussage gibt es. Katrin Göring-Eckardt kündigt an, dass die Ampelparteien über eine Impfpflicht für besondere Berufsgruppen sprechen. Sie nennt dabei explizit Pflegeheime und Kindertagesstätten. Diese Impfpflicht werde aber nicht jetzt mit dem Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht. Das müsse in einem Extragesetz geregelt werden, und zwar schon bald.
Die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP streben mittlerweile also deutlich strengere Corona-Regeln an. Und das dürfte keine leichte Geburt gewesen sein, sich darauf zu einigen, denn die FDP hat sich ja stets als Kritikerin von staatlichen Corona-Maßnahmen hervorgetan. Insofern ist der Umgang mit der Pandemie die erste Bewährungsprobe für das Bündnis, sagt unser Berliner Korrespondent Hans-Joachim Viehweger in seinem Kommentar.
Alles wird neu, alles wird besser. Dieses Bild, das die wahrscheinlichen Ampelkoalitionäre seit Wochen zu vermitteln versuchen, bekommt bereits vor der offiziellen Regierungsbildung deutliche Risse. Zugegeben, die Übergangsphase in der Berliner Politik macht es für alle Beteiligten nicht einfach. Doch SPD, Grüne und FDP haben in Sachen Corona sehr bewusst das Heft des Handelns in die Hand genommen, als sie das Ende der epidemischen Lage ankündigten. Inzwischen aber werden sie an jedem Tag mit höheren Inzidenzwerten konfrontiert und tun sich nun schwer damit, eine in sich stimmige Corona-Politik zu vertreten. Während die FDP an ihrer freiheitlichen Corona-Politik festhält und beispielsweise allgemeine Lockdowns strikt ablehnt, überbieten sich SPD und Grüne geradezu darin, die geplanten Maßnahmen rhetorisch aufzuwerten und ständig neue Vorschläge zu machen. Von neuen Kontaktbeschränkungen spricht die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, obwohl es die doch eigentlich nicht mehr geben sollte. Und SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese sagt, es gehe faktisch um einen Lockdown für Ungeimpfte, obwohl zuvor auch SPD-Politiker vor einer Spaltung der Gesellschaft in Geimpfte und Ungeimpfte gewarnt hatten. FDP-Chef Christian Lindner rudert derweil vorsichtig zurück. Eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen will er nicht mehr definitiv ausschließen. Es klingt also ziemlich vielstimmig aus den Ampelparteien. Ja, um die richtige Corona-Politik muss gerungen, darf auch gestritten werden. Aber die aktuellen Diskussionen lassen schon mal ahnen, welches Konfliktpotenzial in der künftigen Ampelkoalition steckt.
Meint Hans-Joachim Viehweger, unser Berliner Korrespondent, in seinem Kommentar. Die Entwicklung der Corona-Zahlen ist in den Bundesländern ja recht unterschiedlich. Die meisten Neuinfektionen gibt es aktuell in Sachsen. Da liegt die 7-Tage-Inzidenz heute bei sage und schreibe 754,3. Auch Baden-Württemberg hat mit 386 eine recht hohe Inzidenz. Das Sozialministerium hier hat heute bestätigt, dass die Kapazitäten auf den Intensivstationen nahezu erschöpft sind. Außerdem rechnet die Behörde damit, dass nach Basis- und Warnstufe am Mittwoch die letzte Corona-Stufe ausgerufen wird und die heißt Alarm. Knut Bauer dazu aus unserer Stuttgarter Redaktion Landespolitik.
Es gibt dann weitere Einschränkungen für Ungeimpfte. In ganz Baden-Württemberg gilt bei der Alarmstufe die 2G-Regel für öffentliche Einrichtungen und Veranstaltungen. Das heißt, wer nicht vollständig geimpft oder genesen ist, darf nicht mehr in die Gaststätte, ins Kino oder zu Sportveranstaltungen, in die Halle bzw. ins Stadion. Die Landesregierung begründet diese harten Maßnahmen für Ungeimpfte damit, dass man eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindern will, weil nach wie vor sehr viel mehr ungeimpfte Corona-Patienten auf den Intensivstationen liegen. Und schon jetzt verhandelt Baden-Württemberg mit anderen Bundesländern im Norden über eine mögliche Verlegung von Intensivpatienten, weil die Intensivkapazitäten in den baden-württembergischen Krankenhäusern nahezu erschöpft sind. Mit der Alarmstufe gibt es auch weitere Kontaktbeschränkungen für ungeimpfte Haushalte. Die dürfen sich dann nur mit einer weiteren Person treffen. Und an den Schulen gilt dann auch im Unterricht wieder Maskenpflicht. Darüber war in den letzten Tagen ja schon heftig diskutiert worden, weil Schüler- und Elternbeirat sowie Lehrerverbände wegen der steigenden Infektionszahlen die Wiedereinführung der Maskenpflicht in den Klassenzimmern schon vor der Alarmstufe gefordert hatten.
Im Vergleich zu Baden-Württemberg liegt die 7-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz mit 167,6 zwar niedriger, aber auch hier steigen die Zahlen. Darum will auch die rheinland-pfälzische Landesregierung die Regeln verschärfen. Landesgesundheitsminister Hoch kündigte an, das Land mache sich auf den Weg Richtung 2G. Hoch sagte heute im SWR:
Ob es einen generellen Lockdown geben kann für Ungeimpfte, Lockdown würde ja bedeuten, im Wesentlichen, du musst zu Hause bleiben. Das mag im Moment etwas weit gehen, aber tatsächlich finde ich es vernünftig, dass wir sagen, je mehr Infektionen wir haben und je weiter wir in den Warnstufen kommen, desto weniger Ungeimpfte können wir zulassen zur Veranstaltung, zur Kultur und zum Sport. Und sicher in der Endstufe wird das auch bedeuten, dass nur noch Geimpfte und Genesene gesellschaftliche Teilhabe haben.
Sagt der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Hoch. Morgen will die Landesregierung ihre aktuelle Corona-Verordnung vorstellen. Ärztinnen und Pfleger in Krankenhäusern gehören mit Sicherheit zu denen, die am meisten unter der Corona-Pandemie leiden. Sie arbeiten bis zum Umfallen unter extrem schwierigen Bedingungen. Viele haben den Job inzwischen hingeschmissen. Und dazu kommen oft noch Existenzsorgen. Seit Krankenhäuser gnadenlos wirtschaftlich arbeiten müssen, sind viele Kliniken in finanzielle Schieflage geraten. Was das für die Häuser heißt, was gegebenenfalls geändert werden muss, darüber debattiert jetzt der Deutsche Krankenhaustag. Er hat heute in Düsseldorf begonnen. Mitveranstalter ist der Verband der Krankenhausdirektoren, der VKD. Und Dr. Matthias Geiser ist VKD-Landesvorsitzender in Baden-Württemberg. Er leitet das Schwarzwald-Bar-Klinikum in Villingen-Schwenningen. Das hat 1000 Betten und 3200 Beschäftigte. Und Matthias Geiser hat sich heute für das SWR2-Tagesgespräch Zeit genommen. Herr Geiser, zuerst die Frage, die Sie und Ihre Mitarbeiterin derzeit vermutlich am meisten beschäftigt. Wie ist die aktuelle Corona-Lage in Ihrem Krankenhaus?
Ja, die aktuelle Corona-Lage hat sich in den letzten 10 Tagen dramatisch verschärft. Wir haben heute Morgen 85 Corona-positive Patienten in unserem Haus versorgt. Davon lagen 6 auf der Intensivstation. Die Lage auf den Intensivstationen ist sehr angespannt, weil wir im Unterschied zu den bisherigen Corona-Wellen in der Gesellschaft keinen Lockdown haben. Das bedeutet für uns, dass auch die schweren Unfallverletzungen, die Schlaganfälle, die Herzinfarkte unvermindert in unser Klinikum kommen. Und das führt auch dazu, dass wir derzeit planbare Operationen verschieben müssen, weil wir mit unseren Intensivbetten haushalten müssen.
Können Sie uns sagen, Herr Geiser, sind das tatsächlich hauptsächlich ungeimpfte Menschen, die bei Ihnen auf Intensivstationen liegen?
Auf unseren Intensivstationen sehen wir etwa 75% ungeimpfte Patienten.
Wie hat sich denn die Pandemie wirtschaftlich auf Ihr Klinikum ausgewirkt?
Die Auswirkungen sind erheblich. Uns fehlt im Vergleich zu normalen Jahren ein 2-stelliger Millionenbetrag. Unser Jahresergebnis wird Stand heute deutlich negativ sein, und zwar zum ersten Mal nach vielen Jahren, in denen wir auch schwarze Zahlen schreiben konnten.
Stellt sich diese Lage zum Beispiel in Baden-Württemberg generell ähnlich dar, oder ist das ein großer Unterschied zwischen den Häusern?
Also nach meiner Einschätzung trifft diese Entwicklung alle allgemein versorgenden Krankenhäusern, vom Grundversorger bis zur Universitätsklinik. Ich bin mit vielen Kollegen im Kontakt und alle berichten von einer massiven Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage. Mhm. Und auch das Ausgangsniveau war ja angespannt. Wir waren ja nicht auf Rosen gebettet.
Sie berichten generell, Herr Geiser, von einer Schieflage im Krankenhauswesen. Und Sie haben gerade auch schon gesagt, das ist zum Teil Corona-bedingt, aber eben nur zum Teil. Und vorher gab es auch schon Probleme. Was sind die generellen Hauptgründe dafür?
Naja, die aktuelle Verschärfung ist Corona-bedingt. Die Corona-Pandemie ist auch für die Krankenhausfinanzierung wie ein Brennglas auf die Probleme. Deswegen müssen wir 2 Dinge ins Auge fassen. Zum einen benötigen wir dringend kurzfristig die Neuauflage des Krankenhausrettungsschirms. Mhm. Die Grundsatzprobleme der Krankenhausfinanzierung lösen wir so aber nicht. Was wir grundsätzlich brauchen, ist eine ausreichende und nachhaltige Investitionsförderung. Diese Förderung richtet sich an die Länder. Und wir benötigen dringend die Einführung einer Vorhaltekomponente in das System der Krankenhausfinanzierung. Das führt dazu, dass wir nicht mehr so extrem von unserer Leistungsentwicklung abhängig sind und auch mal kleinere Leistungsschwankungen als Krankenhäuser aushalten können.
Das Grundproblem ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, dass zum Beispiel in dem Moment, in dem ein Krankenhaus weniger Operationen durchführen kann, es auch weniger einnimmt, richtig?
Genau, unsere Vergütung hängt am Krankenhausfall und weniger Fälle bedeutet weniger Erlöse.
Ja, und Corona-Patienten, deretwegen man dann Operationen aufschieben muss, bedeuten letztlich weniger Einnahmen, richtig?
Genau.
Was müssen die Krankenkassen leisten?
Die großen Linien in der Krankenhausfinanzierung bestimmt der Gesetzgeber, nicht die Krankenkassen. Ich habe aber an die Krankenkassen auch im Namen meiner Kollegen in den Krankenhäusern einen ganz besonderen Appell, nämlich sie sollen uns von unseren Bürokratielasten befreien. Wir haben in den Krankenhäusern ganze Abteilungen, die nur Daten liefern und Nachweise führen, Medizincontrolling, Dokumentationsfachkräfte, Qualitätsmanagement, und wir bekommen gerade aktuell eine ganze Reihe neuer Regelungen zur Finanzierung der Pflegekräfte in den Krankenhäusern. Und diese Regelungen verursachen gerade den nächsten Bürokratisierungs- und Dokumentationsschub. Und das wäre mein Appell, dass wir hier rangehen und diese Dinge mal durchforsten.
Verstehe. Und was können Sie selbst denn dazu tun? Ein Krankenhaus selbst, was kann es tun, um nachhaltig zukunftsfest zu sein?
Ich denke, die Kostenseite ist weitgehend erschöpft. Unsere Probleme sind nicht dadurch lösbar, dass wir Sauger und Tupfer und OP-Abdeckungen für ein paar Cent weniger einkaufen. Und unsere Personalentwicklung ist vom Fachkräftemangel geprägt. Der Markt hat sich hier komplett gedreht, deswegen werden gute Fachkräfte in den nächsten Jahren sicherlich teurer werden. Wir müssen als Krankenhäuser selber entscheiden können, ob wir eine Leistung ambulant, teilstationär oder stationär erbringen können. Und zwar ohne, dass wir gegen Gesetze oder irgendwelche Abrechnungsregeln verstoßen und die gesamte Leistung dadurch defizitär wird. Das ist der Punkt, an dem wir etwas tun können. Und dann gehe ich davon aus, dass wir insgesamt auch zu weniger und kürzeren Krankenhausaufenthalten kommen.
Dr. Matthias Geiser leitet das Krankenhaus in Villingen-Schwenningen, den Verband der Krankenhausdirektoren in Baden-Württemberg, und war gerade im SWR2-Tagesgespräch. Vielen Dank dafür. SWR 2 aktuell, 18.21 Uhr, und wir haben es alle gemerkt, es ist ziemlich kalt geworden in den letzten Tagen. Kalt und nass. Man huscht also in möglichst dicker Jacke möglichst schnell von hier nach da, wenn man denn dann raus muss. Und abends dreht man die Heizung ein bisschen auf, zieht die Decke ein bisschen höher und freut sich, es wohlig warm zu haben. Das ist den Migranten im Grenzgebiet zwischen Belarus und Polen nicht vergönnt. Sie sitzen rund um die Uhr in dieser Kälte, Stacheldrahtzaun und bewaffnete Grenzschützer direkt vor Augen. Tausende Menschen sind aus Krisengebieten nach Belarus gereist, quasi auf Einladung des belarussischen Machthabers Lukaschenko. Der hatte als Reaktion auf EU-Sanktionen schon im Frühjahr angekündigt, seine Regierung werde Flüchtlinge unbehelligt Richtung EU ziehen lassen. Seitdem gibt es eine neue Fluchtroute für Menschen in Not und eine neue Herausforderung für die EU. Heute haben die EU-Außenminister beschlossen, weiterhin mit Härte darauf zu reagieren. Stefan Überbach.
Die EU erhöht den Druck auf Belarus. Unter dem Vorwurf des Menschenhandels können jetzt auch die Organisatoren der Migrantenflüge bestraft werden, sowie Reiseveranstalter, die Tickets verkaufen, und Airlines, die Menschen aus Krisengebieten nach Belarus bringen. Die Europäische Union demonstriert damit ihre Entschlossenheit, sagte Chefdiplomat Borrell. Und die EU wehre sich gegen die unmenschliche und illegale Instrumentalisierung von Migranten für politische Zwecke. Mehrere Airlines haben ihre Flüge Richtung Minsk bereits eingestellt. Der geschäftsführende Bundesaußenminister Maas kündigte an, von den neuen Sanktionsmöglichkeiten werde umfassend Gebrauch gemacht. Fluggesellschaften, die sich nicht einsichtig zeigten und denen es nur um das Geschäft gehe, müssten mit dem Verlust von Überflug- und Landegenehmigungen in Europa rechnen. Die Menschen, die an der Grenze zu Polen festsitzen, sollten nach Ansicht des deutschen Außenamtschefs in ihre Heimatländer zurückgebracht werden. Dabei müssten auch die Herkunftsstaaten ihren Teil der Verantwortung übernehmen. Die Migranten seien mit Flugtickets nach Belarus gekommen. Politisch Verfolgte, die Asyl bekämen, hätten meistens andere Wege, die sie nehmen müssten. Hilfsorganisationen drängen dagegen darauf, die Migranten in der EU aufzunehmen. Sie hätten ein Recht darauf, untergebracht und versorgt zu werden, sowie Anspruch auf ein Asylverfahren.
Die EU erhöht den Druck auf Belarus. Endlich, sagt unsere Brüssel-Korrespondentin Helga Schmidt in ihrem Kommentar.
Die Lage ist so vertrackt, dass eine einfache Lösung nicht in Sicht ist. Die Fliehenden sind längst zu Schachfiguren geworden. Sie werden hin und her geschoben auf dem Schachbrett der Mächtigen, je nach Interessenlage. Immerhin, der Druck, den die EU aufgebaut hat gegen die Unrechtsstaaten und auch gegen ihre fragwürdigen Fluggesellschaften, die am Transport in die Hölle auch noch verdient haben, dieser Druck zeigt erste Wirkungen. Wenn der Plan der Brüsseler Diplomaten aufgeht, und vieles spricht dafür, dass er aufgeht, dann werden jetzt immer weniger Menschen aus den Krisengebieten des Nahen Ostens nach Belarus kommen. Dann aber muss Europa den Menschen, die jetzt schon dort sind, die hungern, frieren und verzweifeln, ein Angebot machen. Ein Angebot für Schutz und ein faires Asylverfahren. Das ist eine Frage der Menschlichkeit und kein Zahlenproblem, denn es geht nur um einige Tausende. Dass sie zu Schachfiguren von Lukaschenko geworden sind, dem fraglos übelsten Diktator auf dem europäischen Kontinent, dafür ist keiner der Flüchtlinge persönlich verantwortlich. Zynisch muss es deshalb in Ihren Ohren klingen, wenn der noch amtierende deutsche Außenminister Heiko Maas Ihnen vorhält, dass diejenigen, die bisher politisches Asyl erhielten, meistens auf anderen Wegen gekommen sind, also nicht einfach ein Flugticket gelöst haben. Das war kein Beispiel für eine auf humanitären Werten fußende Außenpolitik, die Deutschland sonst gern hochhält.
Ein Kommentar von Helga Schmidt. Die Klimakonferenz in Glasgow ist zu Ende. Auch heute kommentieren Experten und Politikerinnen die Ergebnisse. Und da kommt als Durchschnittsfazit so ungefähr der Satz heraus: Glasgow ist besser als nichts. Immerhin, so heißt es, sei sich die Weltgemeinschaft nun einig, in die gleiche Richtung zu marschieren. Das ist ein recht bescheidener Ansatz. Dass es den großen Durchbruch zum Beispiel zum Kohleausstieg nicht gab, liegt zumindest auf den ersten Blick auch an Indien. Das Land hat darauf gedrängt, aus dem Kohleausstieg einen Kohleabbau zu machen. Aber wie sieht es auf den zweiten Blick aus? Das fragen wir Dennis Tänzler. Er ist Experte für Klima- und Energiepolitik bei der Denkfabrik Adelphi, eine, sagen wir, Beratungseinrichtung. Die Mitarbeiterinnen dort forschen zum Klima und bieten dann Regierungen und Organisationen Lösungen an, wie sie sich nachhaltig entwickeln können. Herr Tänzler, Indien hat gemeinsam mit China dafür gesorgt, dass aus einem Kohleausstieg ein Kohleabbau wurde, mithin ein deutlich abgeschwächter Beschluss. Geht also die schwarze Peter-Karte klar an Indien?
Das ist eine gute Frage, weil es zunächst einmal natürlich so aussieht, als ob man damit leicht einen Schuldigen ausgemacht hat. Aber der Glasgower Klimapakt besteht natürlich wie die ganze Konferenz aus verschiedenen Elementen. Und von indischer Seite wird entgegnet, dass man sich selber bei anderen Themen deutlich nicht mit berücksichtigt fühlt. Es geht um die Frage von Klimagerechtigkeit, es geht um die Frage von Klimafinanzierung, sodass es ein Geben und Nehmen ist. Und die indische Seite hat auf dieser Seite eben nicht das gegeben, was die anderen Staaten gerne gehabt hätten.
Aber an anderer Stelle schon?
Über das Jahr hin hat sich Indien auch unter die Länder eingereiht, die selber auch ein Klimaneutralitätsziel verkündet haben. Das ist erst für das Jahr 2070 vorgesehen. Das heißt, dass Indien sagt, also bisher haben die Industrieländer über die Zeit der letzten Jahrhunderte den Löwenanteil an fossilen Ressourcen für sich vereinnahmt und ihren Wohlstand darauf aufgebaut. Indien sagt jetzt selbst, wir sehen ein, dass wir hier auch gerade, weil wir so verwundbar sind, selber auch unseren Beitrag leisten müssen. Wir können das aber nicht so schnell und wir brauchen Unterstützung von internationaler Seite.
Also würden Sie sagen, für ein Land wie Indien, wie es strukturiert ist, wie es dasteht, hat Indien eigentlich schon relativ viel geleistet in Glasgow?
Es hat versucht, seinen Beitrag für die internationale Klimadiplomatie zu leisten, konnte sich angesichts der eigenen Energieversorgung eben nicht dazu durchringen, dieses Coal Phase Out anstelle eines Coal Phasing Down.
Also eben Kohleausstieg, genau. Kohleabbau.
Genau, weil man eben immer noch im Jahr 2021 zum Beispiel im Strombereich 50% seiner Energie aus der Kohle zieht und gleichzeitig aber eben auch zu den Protagonisten zählt, die global für den Ausbau von Solarenergie stehen und da jetzt dieses Jahr die 100 Gigawatt überschritten haben und eben auf diese Art und Weise versucht, seine Beiträge für mehr Klimaschutz auch mit voranzubringen.
In Indien wächst der Wohlstand, gleichzeitig ist es der drittgrößte CO2-Emittent. Noch sind dort viele Menschen sehr, sehr arm, aber es werden mehr Menschen Autos fahren, es werden mehr Menschen Zugang zu Strom haben. Wie kann das Land diese doppelte Herausforderung, also Wohlstand und Klimaschutz, denn überhaupt bewältigen?
Zum Teil beantwortet die indische Regierung, aber auch die indische Gesellschaft durch die Suche und den Ausbau von Alternativen, die Solarenergie als ein Beispiel. Zum anderen wird eben darauf gesetzt, dass die globale Klimagemeinschaft Indien auch dabei unterstützt, diesen Ausstieg aus der Kohle, und den soll es ja auch geben, mit zu unterstützen, indem eben finanzielle Mittel mit bereitgestellt werden, indem Technologietransfer organisiert wird, der dem Land eben hilft, schneller zu Klimaneutralität überzugehen.
Wie kann man denn die Bevölkerung damit ziehen? Die ist ja zu großen Teilen hauptsächlich damit beschäftigt, irgendwie ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Da steht Klimaschutz natürlich nicht als oberste Priorität.
Ja, ich glaube, dass in der Bevölkerung schon ein sehr starkes Problembewusstsein auch besteht, unter welchen widrigen Umweltbedingungen mittlerweile das Land leidet. Es geht aber auch darum, Bereiche anzugehen, die in der Kreislaufwirtschaft, dass man effizienter mit Wasser umgeht und damit die Bevölkerung auch zu ermächtigen, aktiver für den Klimaschutz einstehen zu können.
Die Glasgow-Beschlüsse, wie werden die sich jetzt konkret in dem Land zeigen?
Die Länder sind angehalten, das gilt für Indien wie für die anderen Länder auch, bis nächstes Jahr entsprechend ambitioniertere Zusagen zu machen, um dann nicht bei der nächsten Klimakonferenz wieder ein Aufschieben zu provozieren.